Was für uns wichtig ist, ist ein gutes Auge, kühler Kopf, Entscheidungen zu treffen. So eine Drohne ist verhältnismäßig leicht zu fliegen unter normalen Bedingungen. Das Entscheidende ist, das Bild, was ich da sehe, entsprechend zu interpretieren und dem Einsatzleiter die richtigen Informationen zu geben. Und das ist weniger das Thema, wie fliege ich eine Drohne oder kann ich eine Drohne fliegen, sondern das ist eher so eine Art feuerwehrtechnische Ausbildung, Führungsausbildung, die dann für uns eher die entscheidende Rolle spielt.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und für unsere Sicherheit unterwegs sind die Einsatzkräfte nicht nur auf den Straßen, sondern auch in der Luft. Bei uns geht's heute um die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont. Geleitet wird die von Jörg Rabant und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Blaulicht im Weserbergland. Jörg, du bist heute für die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr hier. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr beim Blaulichttag in Hameln an der Weser, da habt ihr euch ja auch mit vorgestellt. Insgesamt großer Andrang und auch bei euch ganz grob umrissen. Was sind so die Themen, auf die die Leute zu sprechen kommen, wenn es um eure Drohnen geht?
Ja, also wir waren beim Blaulichttag ja aufgetreten, um das Bild, was sich am Boden geboten hat, bei den Einsatzübungen, bei den Vorführungen auf eine Großbildleinwand zu projizieren. Das haben wir mit einer Funkstrecke gemacht. Von daher war das natürlich von der Technik her sehr interessant für viele zu gucken, wie machen die das, wie kriegen die das Bild da an die Wand geworfen. Und das Thema Drohnen, ja, alles, was irgendwie so fliegt und summt und brummt in der Luft, ist ja für den einen oder anderen auch spannend. Auch gerade die Jüngeren, die dann geguckt haben und dann die Eltern mitgezogen haben. Also wir hatten schon ordentlich Andrang bei uns am Stand.
So habe ich das nämlich auch in Erinnerung und deshalb werden wir uns da jetzt heute auch mal ein bisschen näher mit beschäftigen, auch mit der Technik, aber erstmal ein bisschen auch zur Geschichte der Drohnenstaffel. Denn im Verhältnis zur Feuerwehr seid ihr ja eine relativ junge Einheit. Wie ist eigentlich die Idee entstanden für eine Drohnenstaffel?
Also die Feuerwehr beschäftigt sich seit 2014 schon mit dem Thema. Da hatten wir mal überlegt, ob man dieses Thema Beobachtung aus der Luft oder Perspektive aus der Luft für den Einsatz bei der Feuerwehr gebrauchen kann. Und dann ist relativ schnell klar geworden, im Zuge dieser 360-Grad-Erkundung, die ja im Rahmen der Feuerwehrdienstvorschrift für den Einsatzleiter gefordert wird, ist natürlich eine weitere Perspektive Gold wert, dass man nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf die Einsatzstelle gucken kann. Und als Unterstützung für den Einsatzleiter sind wir im Grunde genommen mal dann an den Start gegangen.
Du leitest die Drohnenstaffel heute. Hast du da vorher schon irgendwas mit zu tun gehabt? War das früher vielleicht mal Hobby für dich?
Ja, ganz genau. Also das Ganze ist so aus dem Flugmodellbau, Hubschraubermodellbau entstanden. Und dann ist sozusagen ein Hobby mit dem anderen verknüpft worden. Dann hat sich das Fliegen mit der Feuerwehr verbunden. Und so ist dann im Grunde genommen diese Idee entstanden, eine Drohnenstaffel zu gründen.
Das ist die Idee, aber die muss dann ja auch erstmal umgesetzt werden. Seit wann macht die Feuerwehr das denn verstärkt?
Genau, also seit 2017, am 1. Oktober 2017 ist die Staffel offiziell gegründet worden. Dass zwischen 14 und 17 doch verhältnismäßig viel Zeit vergangen ist, hängt einfach damit zusammen, dass so in den 2014, 15er Jahren diese Drohnen noch relativ teuer waren. Da haben wir dann teilweise Preise aufgerufen bekommen, 50, 60, 80.000 Euro. Und da guckt man natürlich dann schon ein bisschen sparsam und sagt, muss das denn unbedingt sein? Und es ist dann irgendwann günstiger geworden. Und 2017 war es dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt passt das Preis-Leistungs-Verhältnis, jetzt wollen wir es im Landkreis Hameln-Pyrmont auch durchziehen.
Und was sind das jetzt so, die klassischen Einsätze, bei denen ihr dann zum Zug kommt?
Wir haben drei Einsatzschwerpunkte eigentlich. Das eine sind Einsätze an oder auf Gewässern. Das zweite ist das Thema der Personensuche. Und das dritte große Thema, das wird jetzt, wir sehen es draußen gerade im Entstehen, wieder das Thema der Wald- und Flächenbrände werden. Da sind wir seit der Gründung 2017 bei ungefähr 60 Einsätzen pro Bereich.
Kommt also einiges auch schon zusammen, was ihr dann macht. Darüber hinaus, was wären noch so Einsatzszenarien, genau, die denkbar sind?
Darüber hinaus sind wir unterwegs, wenn es dann um das Thema der Gefahrguteinsätze geht oder immer dann, wenn es zum Beispiel ausgedehnte Einsatzstellen sind, wie wenn man sich jetzt beispielsweise einen Zugunfall vorstellt. Da ist so ein Zug ja gerne auch mal 600, 700 Meter lang. Das ist eine riesen Einsatzstelle. Oder aber auch bei großen Gebäuden, wenn es also entweder um hohe Gebäude geht, so wie beispielsweise die Wesermühle, wo die Drehleiter ja 30 Metern Höhe nur bis zur Hälfte ungefähr kommt, oder aber auch bei großen Gebäuden wie zum Beispiel Lagerhallen, wo wir die Möglichkeit haben, mit unseren Mini-Drohnen dann auch in eine Lagerhalle reinzufliegen, wenn die beispielsweise einsturzgefährdet ist.
Macht da die Temperatur nichts aus? Das ist so wahrscheinlich ganz schön schwierig dann.
Ja, also natürlich nicht, wenn die Lagerhalle im Vollbrand steht, dann funktioniert das nicht. Aber um zu erkunden, ob beispielsweise, wenn ein einsturzgefährdetes Gebäude, was vielleicht auch nicht unbedingt jetzt brennt, zu gucken, ob da vielleicht noch Personen drin sind, ist das auf jeden Fall durchaus möglich.
Also hat sich die Drohnenstaffel mittlerweile wirklich etabliert in ja relativ schneller Zeit?
Ja, genau. Also das Einsatzspektrum ist sehr breit und es ist noch ein Aspekt hinzugekommen mit dem Weihnachtshochwasser 23, so nenne ich es jetzt mal, ist das Thema der Einsatzkartierung bzw. der Aufklärung nochmal ganz stark in den Fokus gerückt, weil wir in diesen Tagen, wo das Wasser sehr hoch gestanden hat, die ganze Weser komplett abgeflogen sind und von allen Punkten, wo bebautes Gebiet ist, Fotos gemacht haben, sodass man also, wenn jetzt wieder mal ein Hochwasser anstehen würde, auf diese Fotos zurückgreifen kann, um zu gucken, wie hoch war denn das Wasser, wie weit hat es denn gestanden. Und das ist natürlich für zukünftige Einsätze auch sehr, sehr wertvoll.
Wie schnell seid ihr da unterwegs oder wie lange dauert sowas dann?
Das war tatsächlich ein Einsatz, der über mehrere Tage gegangen ist. Es war ja nicht nur das Hochwasser, was uns an der Stelle so ein bisschen geärgert hat, sondern es war auch sehr windig und Wind geht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es dann zu stark windig ist und in der Höhe wird der Wind ja sogar noch stärker, als wir es am Boden spüren. Das war für die drei Piloten, die da im Einsatz waren, schon wirklich eine Herausforderung und wenn man so ein, zwei Stunden bei diesem doch starken Wind geflogen ist, braucht man dann auch erstmal eine Pause, sodass wir das über mehrere Tage verteilt haben.
Ist also auch eine ziemlich anstrengende Sache. Wie groß ist euer Team bei der Drohnenstaffel, bei der Kreisfeuerwehr mittlerweile?
Wir sind mit 4 Personen in das Jahr 2024 gestartet, aber ganz bewusst für dieses Jahr haben wir uns eine Erweiterung auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen also weitere Piloten ausbilden, da sind wir jetzt im Moment gerade dabei, sodass das Ziel eigentlich ist, unsere Mannschaftsstärke mindestens mal zu verdoppeln.
Was für Zusatzfortbildungen sind denn da notwendig, um in eure Staffel reinzukommen?
Also die Ausbildung, die sich so ein bisschen scherzhaft den großen Drohnenführerschein nennt, also das, was der Pilot als A2 bezeichnet, ist für die Feuerwehr tatsächlich kein Muss. Wir sind da von Auflagen in dieser Hinsicht befreit, aber in den Richtlinien steht auch drin, dass die Piloten, wenn sie für die Feuerwehr fliegen, sich natürlich der Risiken und der Gefahren bewusst sein sollen. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir da irgendwelche Risiken eingehen, wollen wir gerne diesen großen Drohnenführerschein machen. Den haben jetzt auch alle Piloten und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass es immer wieder zu Situationen kommt, wo man auf dieses Wissen, was dort vermittelt wird, zurückgreifen kann und sagen kann, okay, da muss ich jetzt hier mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtiger sein und das hat uns schon das ein oder andere Mal vor einem Crash bewahrt.
Das heißt, die Risiken, hast du da so ein Beispiel dafür, was das sein könnte, was man vielleicht nicht erwartet als Laie?
Ja, also es geht damit los, dass die Drohnen natürlich absolut den Hinterrang vor bemanntem Verkehr haben. Das heißt also, wenn jetzt ein Polizeihubschrauber, wenn jetzt ein Rettungshubschrauber unterwegs ist, dann sind wir sofort am Boden. Und wenn man natürlich in einer gewissen Höhe fliegt, dann kann so eine Drohne natürlich nicht innerhalb von wenigen Sekunden dann aus dieser Höhe dann landen. Man muss dann halt eben auch entsprechend Maßnahmen einleiten, dass man diesem bemannten Verkehr ausweicht. Oder anderes Beispiel, wir haben am Hohenstein einen Einsatz mal gehabt, wo wir am Boden gestanden haben, also unten in Hessisch-Oldendorf, wo wir gesagt haben, alles ganz easy, kaum Wind, bester Sonnenschein. Und als wir dann oben am Hohenstein angekommen waren, war da so ein derartiger Aufwind, wo wir gesagt haben, wir haben überhaupt keine Chance hier zu fliegen, weil der Aufwind ist so stark, dass wir mit den Drohnen da überhaupt nicht dagegen ankommen, wäre überhaupt kein Flug möglich gewesen. Sowas kann man aber nur einschätzen, wenn man eben entsprechend den notwendigen Hintergrund dazu hat.
Das ist also die Ausbildung, die man da machen muss. Wie lange dauert sowas, bis man mit so einem Gerät umgehen kann?
Also ich will es mal vorsichtig so formulieren. Das Drohnefliegen an sich ist relativ leicht, weil das Gerät nimmt einem sehr viel ab. Aber die Schwierigkeit besteht in dem Moment, wo es zu einer Sondersituation kommt, also wo man reagieren muss. Da ist natürlich eine gewisse Ausbildung oder eine Erfahrung, die man gesammelt hat, ganz hilfreich. Und sehr, sehr hilfreich ist es, wenn man dann Erfahrungen gesammelt hat mit kleineren Fluggeräten, die also nicht so ganz wertvoll sind. Wenn die dann mal so ein bisschen unsanft den Boden berühren, ist das dann nicht ganz so teuer, als wenn man dann eine richtig große Einsatzdrohne dann eventuell gegen den Boden oder gegen den Baum donnert. Das ist dann häufig sehr teuer.
Sollte man vermeiden, sonst gibt es nachher Ärger. Hier in Hameln-Pyrmont hat sich das Ganze halt so etabliert. So eine eigene Drohnenstaffel, ist das denn mittlerweile Standard bei den Feuerwehren?
Also man kann sagen, dass wenn man die Landkreise um uns herum schaut, das mittlerweile Standard ist. Wobei mit dem Wort Standard muss man natürlich ein Stück weit vorsichtig sein, weil es steht in keiner Norm, sondern es ist immer ein Add-on und so ein bisschen ja, Zusatzgeschäft und es ist auch nicht anschaffungspflichtig. Das heißt also, es ist nicht wie jetzt irgendein Löschfahrzeug, was in der Norm ist, wo die Feuerwehr hingehen kann, sagen kann, hier steht in der Norm, müssen wir so und so bestücken und die Dinge müssen da drauf, sondern eine Drohne ist halt eben immer Zusatz und deswegen tun sich natürlich die ein oder anderen Landkreise etwas schwerer damit. Manche gehen ganz weit nach vorne, geben richtig viel Geld dafür aus, andere sind da eher etwas vorsichtiger, halten sich ein bisschen bedeckt. Aber grundsätzlich hat sich das Thema Drohne, glaube ich, schon durchgesetzt.
Also quasi so eine Art freiwillige Leistung. Wie viele Drohnen habt ihr denn bei der Kreisfeuerwehr?
Also wir sind im Moment tatsächlich bei 7 Drohnen angelangt, wobei 3 davon mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera ausgestattet sind und 4 ohne Wärmebildkamera auskommen. Und die kleinste Drohne, die wir haben, so unser Mini, wie wir den nennen, passt von der Größe her ungefähr in eine Handfläche rein.
Da muss man aber schon drauf aufpassen, nicht aus Versehen drauf treten, draufsetzen. Sind die immer so in Verpackungen, denke ich mal, so irgendwie
also
schön.
Also die sind in Hartschalenkoffern verpackt, sodass man sie auch problemlos auf einem Fahrzeug verlasten kann und auch damit mal durch etwas holpriges Gelände fahren kann, ohne dass gleich was kaputt geht.
Bei den Kleinen stelle ich mir aber vor, die sind bestimmt ordentlich windanfällig, oder?
Die sind ordentlich windanfällig. Die Kleinen, wie gesagt, sind auch eigentlich eher dafür da, um eben in Gebäude reinzufliegen, um dort Erkundungen vorzunehmen. Und im Gebäude selber ist es ja in der Regel nicht ganz so windig wie draußen dann.
Aber das ist eben die kleinste. Wie sehen die denn so insgesamt aus?
Im maximalen Bereich liegen wir bei mittlerweile 60 cm Spannweite. Das ist also schon ganz ordentlich. Und bei einem Startgewicht von rund 1 Kilo, das sind so die Wärmebilddrohnen. Und dazwischen geht es dann runter. Die Mini-Drohne liegt bei 250 Gramm etwa. Und in diesem Spannbereich zwischen 1 Kilo und 250 Gramm fliegen wir im Moment gerade.
Und von den Kosten her liegt er dann damit im Bereich von bis?
Also die kleine liegt bei rund 600 Euro. Und bei der Wärmebilddrohne sind wir mit allem Zubehör bei etwa 8000 Euro pro Stück.
Kommt also schon einiges zusammen. Wie groß geht's mittlerweile insgesamt bei den Drohnen?
Ich sag mal so, die Standarddrohne, die für die Feuerwehr oder für BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, mittlerweile angeboten wird, liegt etwa so bei 4 Kilo. Da reden wir über einen Betrag von 15.000 bis 18.000 Euro etwa. Es geht dann auch noch größer und schöner, dass man dann Licht und Lautsprecher und solche Dinge dann gleichzeitig mit anbringen kann. Also die größte Drohne, die eigentlich so für BOS im Moment geflogen wird, hat 9 Kilo Gesamtgewicht. Und da liegen wir bei den Preisen, da geht es dann schon Richtung 30.000 Euro.
Wie gut sind denn diese Kameras mittlerweile? Um die geht's ja.
Ja, genau. Also die Kamera, die wir an den Drohnen verbaut haben, hat eine Auflösung von 8K, also 8000 Pixel im Querformat. Das ist schon, sag ich mal, eine mittelgute Spiegelreflexkamera. Das heißt, man kann aus dem Bild dann hinterher auch noch rauszoomen, kann also ordentlich was erkennen. Hat aber für uns den riesengroßen Vorteil, dass wenn wir beispielsweise bei den Gefahrguteinsätzen die Warntafel erkennen wollen, dann müssen wir mit der Drohne nicht in den Gefahrenbereich, also möglicherweise in den Explosionsbereich reinfliegen, sondern können weit davon entfernt dann per Zoom uns dieses Bild ranholen und können dann tatsächlich auch genau erkennen, was dort dann auf diesem Schild steht. Das ist der Normalbildbereich und im Wärmebildbereich hat sich die Entwicklung also wirklich ganz extrem fortgeschritten. Seit 2017, wo wir mal angefangen haben, hat sich die Auflösung in diesem Wärmebild ver-16-facht. Das heißt also, wir haben mittlerweile Wärmebilder, die fast so gut sind wie echt Bilder, sodass man also auch im Dunkeln, wenn man zum Beispiel bei der Personensuche unterwegs ist, aus sehr großen Höhen Dinge schon entsprechend erkennen kann.
Wie genau sind denn diese Bilder? Also was wäre so das Kleinste, sagen wir, was man da vielleicht noch erkennen kann?
Also wenn wir im Bereich der Personensuche unterwegs sind und wir sollen beispielsweise ein Feld abfliegen, dann können wir aus 40 Metern Höhe eine laufende Maus sehen. Problemlos möglich.
Als kleinen roten Punkt oder erkennt man wirklich, ist eine Maus?
Also man erkennt tatsächlich nicht einen roten Punkt, sondern wir fliegen schwarz-weiß. Das hängt damit zusammen, dass das menschliche Auge Graustufen besser auflösen kann als Farbe. Und wir suchen halt immer nach dem hellsten Punkt auf dem Bild. Und wenn sich der hellste Punkt dann so mausartig bewegt, dann wissen wir, es ist eine Maus. Also man kann jetzt nicht den Schwanz und die Äuglein oder sowas erkennen, aber man weiß zumindest von der Größe her, das kann nur eine Maus sein, die sich da bewegt.
Und bei größeren also ein Mensch wäre dann eben auch gut zu erkennen.
Ein Mensch ist aus 40 Metern Höhe für die Wärmebildkamera wie ein riesengroßes Feuerwerk, muss man fast schon sagen, auf dem Bildschirm. Also das kann man im Prinzip fast gar nicht übersehen. Temperatur, der Mensch hat ja eine Körpertemperatur von 36, 37 Grad. Wenn die draußen irgendwo bei 3 Grad, 4 Grad liegt, steht oder hockt oder wie auch immer, dann sieht man das also sehr, sehr deutlich.
Aber wo sind denn dann vielleicht doch irgendwann mal die Grenzen solcher Kameras?
Die Grenzen für die Kameras liegen in dem Bereich, wo ich den Boden nicht direkt sehen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise an einen Laubwald denke, die Wärmebildkamera kann durch dieses Laub nicht durchgucken bis nach unten. Da sind wir im Prinzip blind.
Und wie empfindlich sind diese Drohnen dann? Jetzt hast du gerade schon gesagt, so diese kleine, die in der Handfläche passt, die andere mit 60 Zentimetern. Wie anfällig sind die bei Regen, Gewitter, Sturm, wo ihr ja auch gerne im Einsatz seid?
Ja, genau. Die Windgeschwindigkeit wird vom Hersteller im Grunde genommen vorgegeben, bis zu der wir maximal fliegen dürfen. Die liegt bei 50 km/h. Das heißt also 50 km/h Wind schafft die Drohne im Grunde genommen gerade noch so auszugleichen. Man muss sich das ja im Prinzip immer so vorstellen, wenn ich mit dem Wind von meinem Standort wegfliege, muss ich ja gegen den Wind, um wieder nach Hause zu kommen. Und wenn ich eine Drohne habe, die 60 km/h schnell fliegt und habe 50 km/h Wind, dann schafft die im Endeffekt 10 km/h über den Boden. Und das dauert natürlich eine Weile, bis sie dann zu Hause ist. Und das ist im Grunde genommen immer so die Rechnung, die man da aufmacht. Wenn die Windgeschwindigkeit dann zu groß werden würde, dann würde ich mit der Drohne wegfliegen und würde sie nie wieder nach Hause bekommen. Das soll ja so nicht sein.
Wie lang kann die eigentlich fliegen?
Also die Batterien, die wir im Moment am Start haben, sind bei etwa 27, 28 Minuten. Das hängt aber sehr, sehr stark von den Außentemperaturen ab und natürlich davon, wie ich mit der Drohne umgehe. Also das kann man sich vorstellen wie beim PKW. Wenn ich ständig voll aufs Gas trete, dann braucht er natürlich auch ein bisschen mehr, als wenn ich halt ein bisschen langsamer oder Schwebeflug unterwegs bin, dann bin ich etwas sparsamer.
Also da muss man auf jeden Fall immer an den Rückweg denken. Wann dürfen Drohnen denn nicht fliegen? Gibt es da irgendwelche Vorgaben?
Also dürfen ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt die richtige Frage an der Stelle, denn uns macht im Grunde genommen jeglicher Niederschlag Sorgen, weil wir an der Kamera keine Scheibenwischer haben. Also man beginnt ab einem gewissen Punkt, wenn es regnet, kann man sich auch wieder aus dem Autoverkehr vorstellen, wenn man bei Regen fährt und würde den Scheibenwischer nie anmachen, dann würde man ab einem gewissen Punkt dann einfach nichts mehr sehen, weil der Regen das Bild so stark verwischt, dass keine Sicht nach draußen mehr möglich ist. Und genauso ist das bei den Drohnen, bei dem Normalbild und auch bei dem Wärmebild so. Also wenn auf der Wärmebildkamera entsprechend Regentropfen sind, sieht man auch nichts mehr. Von daher ist es dann halt eben immer, also Regen, Schnee, Nebel, all diese Dinge, die irgendwie mit Feuchtigkeit zu tun haben, limitieren uns, sind also limitierender Faktor. Aber es gibt praktisch von der Uhrzeit her keine Beschränkungen.
Und aus rechtlicher Sicht, wann oder wo dürft ihr da nicht los?
Also für die Feuerwehren ist es Gott sei Dank so, dass viele Dinge, die für den, ich sag mal, Hobbypiloten verboten sind, für uns keine Rolle spielen, wie beispielsweise das Fliegen über Wohngebieten. Es gibt aber durchaus Dinge, an die wir uns als Feuerwehr auch halten müssen. Beispielsweise um das Kernkraftwerk Krone gibt es ein Beschränkungsgebiet, Flugbeschränkungsgebiet. Und für dieses müssen wir jedes Jahr neu eine Genehmigung beantragen. Da gibt es also eine Jahresgenehmigung, dass wir uns dann eben entsprechend bei einer Stelle melden müssen, um den Flug dann dort anzumelden. Tatsächlich auch im Einsatzfall müssen wir halt vorher anrufen, sagen, hier, wir fliegen jetzt in dem Bereich des Kernkraftwerks. Dann in der Regel wird aber die Genehmigung dann kurzfristig telefonisch erteilt und dann darf man erst in diesen Bereich reinfliegen.
So grundsätzlich von der Stimmung her Drohnen gegenüber, du hast gerade schon angesprochen über Wohngebieten, da geht es ja auch um das Thema Privatsphäre. Dann werden Drohnen natürlich auch mit vielen negativen Dingen in Zusammenhang gebracht. Wie nimmst du da so die Stimmung wahr? Eher pro oder contra Drohne?
Also ich glaube, es ist zweischneidig. Also ich denke mal so im Rahmen der Berichterstattung über die Ukraine haben wir ja sehr viel über Drohnen gehört, die negativ verknüpft sind. Drohnen werden zur Kriegsführung eingesetzt, auch aktiv. Und wir versuchen natürlich immer so ein bisschen über unsere Berichterstattung, das Positive, was man letztendlich aus diesen Drohnen herausziehen kann, dann besonders herauszustellen. Ja, das Thema Fliegen über Wohngebiete und Privatsphäre spielt bei uns eine große Rolle. Wir unterliegen da ganz klar den entsprechenden Bestimmungen, Datenschutzgrundverordnung, all diese Dinge und Recht auf Privatsphäre. Dazu muss man aber sagen, wenn wir zum Beispiel eine Personensuche machen und fliegen tatsächlich mal über die Gärten hinten, wo man sagt, da könnte sich eventuell diese Person aufhalten. Wir fliegen in der Höhe von ungefähr 40 Metern und haben die Kamera fast senkrecht nach unten gedreht, um dieses Sichtfeld, was wir dann da haben, möglichst groß zu haben. Aus diesem Blickwinkel ist es völlig unmöglich, irgendwo in ein Fenster reinzugucken. Da haben wir auch gar nicht die Zeit dafür, weil die Drohne fliegt mit ungefähr 3 Meter pro Sekunde. Das ist so unsere Standardgeschwindigkeit bei der Suche. Da kann man nicht links und nicht rechts gucken, sondern da muss man sich auf das Bild konzentrieren, was man in dem Moment in der Kamera hat, um diese Person zu finden. Und ich sag mal so, ob der Garten jetzt aufgeräumt ist oder Kuddelmuddel da ist, das interessiert uns in dem Moment überhaupt nicht, sondern wir wollen ja die Person finden, die letztendlich da irgendwo vermisst ist. Insofern versuchen wir auch da, auch immer in der Berichterstattung, das so darzustellen oder auch so klarzumachen, dass wir, wenn wir tatsächlich diese Privatsphäre der einzelnen Personen dort verletzen, aber auf keinen Fall irgendwelche Aufzeichnungen machen oder irgendwelche Fotos machen oder so, sondern dass wir wirklich nur das Live-Bild uns anschauen. Und das ist in dem Moment, wo wir über das Objekt drüber geflogen sind, dann ja schon wieder weg.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es eben nur Live-Bilder gibt oder auch aufgezeichnet wird. Wird denn das dann vielleicht trotzdem mal gemacht? Manchmal möchte man ja vielleicht hinterher noch mal gucken.
Ist absolut richtig. Wenn der Einsatzleiter sagt, er möchte ganz gerne Aufnahmen haben, er möchte ganz gerne ein Foto haben oder er möchte vielleicht auch zur Dokumentation für die Einsatznachbereitung ein Video aufgenommen haben, dann ist das technisch möglich. Dann bekommt der Einsatzleiter auch dieses Videomaterial oder Fotomaterial dann hinterher ausgehändigt. Aber er ist dann derjenige, der darüber entscheidet, was mit diesem Material passiert. Und nicht wir.
Wenn man jetzt mal so das Beispiel nimmt, Suche nach einer vermissten Person, wie du es auch gerade angesprochen hast, Vergleich Hubschrauber, Drohne, Vor- und Nachteile, wo siehst du die?
Der Hubschrauber kann etwas höher fliegen als wir, der hat eine etwas bessere, deutlich bessere Wärmebildkamera, kann etwas größere Höhen fliegen, schafft von daher etwas mehr Fläche. Der Hubschrauber ist aber limitiert, weil er nur eine gewisse Flugzeit hat. Denn wenn das Benzin alle ist, kann er nicht mal eben landen und so wie wir den Akku tauschen und dann sofort wieder weiterfliegen. Der Hubschrauber ist auch limitiert, weil es nur 2 in ganz Niedersachsen gibt. Von daher, wenn jetzt also irgendwo anders der Hubschrauber zur Verbrechensbekämpfung, was auch immer gebraucht wird, dann wird er oftmals von der Personensuche abgezogen. Und das Wetter ist zwar für uns beide, sag ich mal, entscheidend. Also der Hubschrauber wird bei Schnee oder bei starkem Regen auch nicht fliegen. Aber es gibt Situationen, wo beispielsweise die Wolkendecke sehr niedrig hängt, wo der Hubschrauber sagt, ich kann nicht, wo wir praktisch, da wir ja von unten diesen Einsatz beginnen und gar nicht so hoch fliegen, unterhalb der Wolkendecke fliegen können und das Ganze dann von da aus abdecken. Und natürlich nicht zu unterschätzen, wir sind wesentlich billiger als der Hubschrauber.
Das ist natürlich auch immer so eine Sache, der Kostenfaktor. Wie viele Drohneneinsätze gab es denn jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon, auch vielleicht mal im Vergleich zu den Vorjahren? Ja. Also man hat so das Gefühl, ihr taucht da immer häufig.
Also dieses Gefühl, dass es eine Häufigkeit ist, ja, das ist richtig. In diesem Jahr auch wieder ein deutlicher Anteil der Personensuche. Wenn man mal so in die Jahre davor guckt, so 18, 19, haben wir etwa gelegen bei um die 30 Einsätze. Dann kamen die Corona-Jahre 2021, da hat man einen deutlichen Einbruch natürlich gemerkt, weil Lockdown und so weiter war natürlich auch einsatzmäßig das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Da sind wir dann eher so in Richtung 20 Einsätze im Jahr gegangen. Aber wir hatten 2022 beispielsweise diese beiden Brandstifter. Der eine war ja in Osterwald unterwegs, der andere so im Hessisch-Oldendorfer Raum. Die beiden haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Da sind wir auf insgesamt 63 Einsätze gekommen, also mehr als einer pro Woche bei 52 Kalenderwochen. Und jetzt die Waldbrandsaison oder Flächenbrandsaison steht jetzt gerade vor der Tür. Also scheint wieder ein, ich sag jetzt mal so, normales Jahr zu werden.
Normal in Anführungszeichen. Aus deiner Sicht ist die Drohne das Einsatzmittel der Zukunft?
Also ich glaube ja. Wenn wir vielleicht mal 5 Jahre in die Zukunft blicken, gehe ich davon aus, dass wir auf jedem erst eintreffenden Löschfahrzeug eine kleine Drohne, ob das jetzt so eine Mini-Drohne ist oder wie auch immer die dann heißen mag, vorhanden sein wird, um dem Einsatzleiter so den ersten Überblick zu verschaffen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht auf dem Dach der Leitstelle hier in Hameln eine fest installierte Drohne haben und wenn man vielleicht eine unklare Lage hat, dass man da dann auf den Knopf drückt und die dann autonom diese Einsatzstelle anfliegt, um jetzt erstmal so ein erstes Live-Bild zu übertragen. Da müssen wir vielleicht gar nicht mehr unbedingt 5 Jahre in die Zukunft gucken. Das wird vielleicht schon schneller gehen, als wir denken.
Und wenn wir trotzdem mal in die Zukunft schauen, Weiterentwicklung von Drohnen, auch da werden ja immer weitere technische Neuerungen eingeführt. Wo wird das hingehen, beziehungsweise gibt es da vielleicht doch noch Stellen mit Verbesserungsbedarf?
Naja, also ich glaube, dass wir die menschgeführte Drohne, so will ich es jetzt mal formulieren, dass wir die weiterhin immer haben werden, weil es teilweise sehr komplexe Einsatzszenarien gibt, wo die Maschine oder die Automatik an ihre Grenzen kommt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das Thema Löschen insgesamt aus der Luft in absehbarer Zeit auch einen entsprechenden Wert einnehmen wird, weil die Drohnen einfach immer kräftiger werden, immer mehr Möglichkeiten des Tragens haben. Und wenn ich an so eine Drohne vielleicht einen Behälter mit, ich sag jetzt mal, 30, 40 Liter Löschwasser hänge und den mit einem hohen Druck irgendwie an die Einsatzstelle bringen kann, dann kann ich damit auch schon ein Feuer ausmachen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die wir da haben werden, die sind sehr, sehr vielfältig und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in den nächsten 5 Jahren die Drohnenstaffel noch weiterhin haben werden, auch trotz aller Automation.
Was macht denn einen guten Drohnenpilot aus? Was muss der mitbringen? Oder Pilotin?
Oder Pilotin, genau.
Habt ihr eine?
Wir haben keine. Aber wie gesagt, wir sind offen, was das betrifft, haben gerade Kameraden in der Ausbildung, also in einem Ausbildungsjahrgang und nächstes Jahr wird es wieder einen neuen Ausbildungsjahrgang geben. Also wenn sich für nächstes Jahr da jemand interessiert, dann gerne auch Pilotinnen. Was für uns wichtig ist, ist ein gutes Auge, kühler Kopf, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, so eine Drohne ist verhältnismäßig leicht zu fliegen unter normalen Bedingungen. Das Entscheidende ist, das Bild, was ich da sehe, also entweder das Normalbild oder das Wärmebild, entsprechend zu interpretieren und dem Einsatzleiter die richtigen Informationen zu geben, die er braucht. Und das also ist weniger das Thema, wie fliege ich eine Drohne oder kann ich eine Drohne fliegen, sondern das ist eher so eine Art feuerwehrtechnische Ausbildung, Führungsausbildung, die dann für uns eher die entscheidende Rolle spielt.
Das spielt da also auch mit rein. Ansonsten hat man da so einen Steuerkasten vorm Bauch mit Joystick oder wie sehen die mittlerweile aus?
Genau, sie sehen tatsächlich noch genauso aus wie vor 10, 20, 30 Jahren. Also im Endeffekt ein kleiner grauer Kasten mit 2 Steuerknüppeln und einem Bildschirm in der Mitte und mittlerweile jede Menge Knöpfe außenrum, die zu bedienen und zu programmieren sind. Und ja, wir haben uns angewöhnt, tatsächlich die Drohne mindestens immer mit 2 Personen zu fliegen. Das heißt, einer fliegt die Drohne, der kümmert sich darum, dass die Drohne das macht, was der Einsatzleiter von ihr will. Und die zweite Person bekommt in der Regel bei uns eine Videobrille aufgesetzt, die dann das Bild, was der Steuerer im Endeffekt auf seiner Steuerung sieht, 1:1 gespiegelt bekommt. Einfach vor dem Hintergrund, dass der Mann mit der Videobrille sich zu 100% auf das Bild konzentrieren kann, während der andere eben entsprechend auch den Luftraum beobachtet, die Drohne sich angucken muss. In der Zeit guckt er nicht auf das Bild und es kann sein, dass genau in dem Moment dann vielleicht die gesuchte Person da unten durchhuscht. Und deswegen haben wir uns angewöhnt, es immer zu zweit, mindestens zu zweit.
Also da ist Teamwork angesagt. Hast du denn mal so Beispiele, wo die Drohne dann wirklich vielleicht den entscheidenden Vorteil gebracht hat?
Also wir haben vor etwas längerer Zeit einen Einsatz bei den Wesermühlen gehabt. Die Dachkante war deutlich über 50 Meter hoch. Da passt also eine Drehleiter mit 30 Metern Höhe und hat keine Chance, da auf das Dach drauf zu gucken. Und die Frage war, es war ja in diesem Bürogebäude, was da so oberhalb des Turms sozusagen ist, ob sich da Personen auf das Dach geflüchtet haben. Und das wäre für Einsatzkräfte natürlich extrem gefährlich gewesen, da so in 70 Metern Höhe auf diesem Flachdach ohne Begrenzung nach außen hin herumzulaufen, um diese Personen zu suchen. Und für uns mit der Drohne, mit der Wärmebildkamera, war das eine Sache von wenigen Minuten, diese mehreren 100 Quadratmeter Dachfläche abzusuchen und konnten dann halt Entwarnung geben und sagen, okay, da oben ist keiner. Das hat einen riesengroßen Zeitvorteil letztendlich gebracht.
Also das so eine Möglichkeit, wo es mal so richtig gut gelaufen ist. Andere Beispiele vielleicht noch?
Ja, wir hatten einen Einsatz, wo es hieß, es wäre ein PKW in die Weser gefahren. Er begann relativ kurios. Ein Mann wurde gefunden, total durchnässt auf der Bundesstraße 83, so Höhe Fischbeck ungefähr, von der Polizei aufgegriffen und war deutlich alkoholisiert, also wusste auch nicht mehr so ganz genau, wo er war und was er gemacht hat, aber er hatte nur irgendwie erzählt, er sei ein PKW, wäre in die Weser gefahren. War auch dunkel, nachts um 3 wurde gesucht, auch mit Polizeihubschrauber. Aber nichts gefunden und er sagt dann auch immer noch, er hätte irgendwie einen Kumpel dabei gehabt und so, was das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen verschärft hat. Auf jeden Fall hatten wir den auch in 1-2 Stunden Suche, auch wie gesagt mit dem Polizeihubschrauber nicht gefunden und dann wurde es aber schon hell und der Einsatzleiter sagte so, Mensch, ja, flieg doch nochmal über die Kiesteiche da bei Fischbeck rüber, vielleicht hat er sich einfach vertan und ist gar nicht in die Weser gefahren. Und dann haben wir tatsächlich diesen PKW, der unter der Wasseroberfläche war. Und das war der Grund, warum der Polizeihubschrauber diesen PKW nicht sehen konnte, weil die Wärmebildkamera nur bis zur Wasseroberfläche geht und dann ist die Funktion nicht mehr gegeben. haben wir diesen PKW tatsächlich gefunden. So 2,5 Meter unter der Wasseroberfläche steckte der tatsächlich kopfüber im Schlamm. Und die Taucher, die dann hinterher dahin getaucht sind, konnten dann aber zum Glück Entwarnung geben. Also die zweite Person hatte sich mittlerweile auch entsprechend nach Hause begeben, sodass also dann nur noch das Fahrzeug zu bergen war. Aber das war halt eine der Sachen, wo wir tatsächlich den PKW gefunden haben.
Also da hattet ihr dann eine normale Kamera, keine Wärmebild?
Das war eine Normalbildkamera, denn auch mit der Wärmebildkamera hätten wir auch ab der Wasseroberfläche nichts mehr gesehen.
Ist denn auch schon mal so richtig was schiefgegangen beim Drohneneinsatz?
Ja. Also natürlich sind das so Erfahrungen, die man gerade in der Anfangsphase macht, wenn wirklich auch so ein bisschen, ja, ein kleines bisschen Hektik dabei ist. Wir haben tatsächlich in einer Wintersuchaktion nach einer Person vergessen, die Drohnenakkus vorher aufzuwärmen. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, beim PKW, wenn es draußen sehr kalt ist, dann ist die Starterbatterie ja auch etwas schwach auf der Brust. Und bei diesen Drohnenakkus ist es halt das Problem, dass die dafür sorgen, dass die Rotoren sich drehen. Und wenn die dann etwas schwach auf der Brust werden, dann bekommt man sehr schnell ein Problem. Wir sind also losgeflogen und man konnte quasi wie bei der Tankuhr zugucken, wie das immer weniger wurde und sind dann gerade noch so mit dem letzten Rotordreh gelandet und haben die Drohne dann wieder eingesammelt. Und haben dann festgestellt, ja, war unsere eigene Dummheit, weil wir einfach vergessen hatten, den Akku vorzuwärmen. Und ja, das passiert einem einmal und dann aber auch nie wieder.
Das war's dann aber, oder? Also so eine richtige Bruchlandung hattet ihr aber noch nicht?
Nein.
Dann hoffe ich mal, dass das dabei bleibt.
Ja, das würden wir uns auch wünschen.
Wer sich dafür interessiert, für das Thema, also ihr habt natürlich gerne noch Nachwuchs, du hast es gesagt, kann man sich sicherlich bei euch melden. Ihr informiert aber auch in den sozialen Medien, seid ihr auch als Drohnenstaffel eigenständig unterwegs.
Genau, also auf der Internetseite der Kreisfeuerwehr sind wir wie alle anderen Kreiseinheiten auch mit einer Unterseite vertreten, wo wir uns entsprechend vorstellen. Und bei Facebook und bei Instagram haben wir auch eine Seite, wo wir dann immer mal über Einsätze, sofern sie denn, ich sag mal, berichtenswert sind oder man überhaupt darüber berichten darf, dass wir da auch mal dann sagen, hier, wir sind da und da gewesen und da hat das so funktioniert. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal reingucken. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird es nochmal wieder einen Ausbildungsjahrgang geben, um noch weitere Drohnenpiloten auszubilden und dann hoffen wir, dass wir dann da eine entsprechend große Mannschaftsstärke zusammen haben.
Für die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont. Bei Interesse einfach mal reinklicken im Netz auf der Seite der Kreisfeuerwehr. Da gibt es dann auch die Social-Media-Links für die Drohnenstaffel. Ich sage herzlichen Dank an Jörg Raband für die Informationen dazu hier bei Blaulicht im Weserbergland. Danke auch fürs Zuhören und wer mag, gerne bis zum nächsten Mal.